Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall und ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Schön, dass du hier bist. Ich hatte ja schon erzählt, dass ich nach China reise und in dieser Podcast-Folge bringe ich ein bisschen was von meinen Erlebnissen dort für dich mit zurück. Ich war dort eingeladen zusammen mit Sabine Wüsthoff beim Beethoven-Festival, China Beethoven Festival for Youth, und habe ganz viele verschiedene Chöre hören dürfen, Kinder- und Jugendchöre, Erwachsenenchöre, und mit ganz vielen Menschen sprechen können, die mit Menschen zusammen singen in China. Zunächst kamen wir eigentlich an in Shanghai und konnten dort diese Spezialschule für darstellende Künste besuchen. Little Stars heißt die, und die haben zwei hervorragende Kinderchöre, mit denen haben wir ein bisschen gearbeitet. Und die haben uns auch was vorgesungen. Wir haben einfach gemerkt, auf welchem unglaublich hohen Niveau dort musiziert wird. Und dann sind wir weitergeflogen nach Qingdao und haben dort eine Grundschule besucht und den Kinderchor dort erlebt, mit dem ein bisschen gearbeitet, haben Workshops gegeben bei einem ganz großen Chorfestival in Qingdao, wo ganz viele verschiedene Chöre zusammengekommen sind. Und dann als letzte Station sind wir weitergeflogen nach Hangzhou und haben dort auch Workshops gegeben und waren Juroren beim Kinder- und Jugendchorwettbewerb dort, was auch total beeindruckend war und einfach ein super spannendes Erlebnis. Und dieses Interview, diese Folge, habe ich aufgenommen am letzten Tag unserer achtjährigen Reise, eben an unserer letzten Station in Hangzhou. Und ich spreche zum einen mit Sabine Wüsthoff und mit der chinesischen Chorleiterin Gu Shaoxi. Sabine Wüsthoff kennt vielleicht der eine oder die andere. Sabine Wüsthoff hat eine unglaublich erfolgreiche, große Mädchensingschule aufgebaut, den Berliner Mädchenchor. Über 25 Jahre hat sie diesen geleitet und hat mit diesem Chor auch diverse nationale und internationale Preise gewonnen. Und vor einem Jahr hat sie den Chor übergeben an ihre Nachfolgerin, und offiziell ist sie im Ruhestand, aber natürlich ist sie nicht wirklich im Ruhestand, denn sie leitet noch das Vokalkonsort Berlin, gibt Workshops, komponiert, arrangiert und schreibt Fachartikel und macht noch so alles mögliche andere. Und meine zweite Gästin ist Gu Shaoxi, die eben in China als Chorleiterin und als Musikerin arbeitet. Sie hat aber eine ganz besondere Biografie, denn sie ist in China geboren und kam mit 11 Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland und hat über 20 Jahre dann in Deutschland gelebt, hat hier Klavier studiert und ist seit 2019 wieder nach China zurückgekehrt. Und wir durften ihren Chor auch hören. Sie ist eine hervorragende Chorleiterin und leitet einen großartigen jungen Frauenchor, unter anderem, dass dort singen junge Linguistikstudierenden von der erstes bis viertes Semester, die an der Universität Qingdao Linguistik studieren. Und sie engagiert sich auch ganz stark für das Netzwerk für Chöre in Qingdao und auch darüber hinaus. Und in dieser Folge sprechen wir über musikalische Bildung und die Kinder- und Jugendchorkultur in China. Und wir sprechen über das Spannungsfeld von Individuum und Kollektiv und wie sich diese beiden Pole im Systemchor widerspiegeln. Außerdem sprechen wir über den Zusammenhang von Muttersprache und Chorklang und über die Frage nach Visionen, die uns eigentlich antreiben. Und für mich ist das ein unglaublich inspirierendes Gespräch geworden, weil es nochmal so ein bisschen unsere Erlebnisse und Beobachtungen und Erfahrungen aus dieser Woche ein bisschen zusammenfasst und ja, wir doch immer wieder im Spiegel des anderen ja eigentlich uns selbst erkennen und es aus meiner Sicht inspirierend ist und immer wichtig ist, den Blick einmal zu über den eigenen Tellerrand ein bisschen zu weiten und den bekannten Radius zu verlassen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es ein bisschen dich auch inspiriert oder dir ein bisschen einen neuen Blick gibt auf das, was du vielleicht im Alltag tust. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Hören.
Seitdem ich denken kann, bin ich am Singen. Mein Papa hat das älteste Kinderchor hier in China, in meiner Heimatstadt Qingdao, gegründet vor 30 Jahren. Und damals war ich noch, keine Ahnung, in der ersten Klasse oder so. Da war ich die kleinste Chormitgliederin. Und seitdem singe ich im Chor und das hat sich dann auch ausgestreckt, bis ich nach Deutschland gekommen bin, in die Schule, in Schulchor gekommen bin. Es war damals die Klosterspatzen Villingen. Ja, eine Chinesin, die in eine Klosterschule gekommen ist und dann auch noch im Kinderchor, im Klosterchor gesungen hat. Ja, das ist schon ziemlich, ja, sehr exotisch.
Vielleicht zuerst an dich eine Frage, weil du ja wirklich so einen Einblick hast in die Chorkulturen beider Länder, wie vielleicht nicht so viele andere Menschen. Könntest du ein bisschen beschreiben, was die Unterschiede sind zwischen der Chorkultur in Deutschland und der Chorkultur in China?
Das ist ziemlich einfach. Die Menschen in Deutschland wachsen mit der Musik auf. Also die haben quasi schon mehr oder weniger Musik im Blut. Sagen wir mal so, in Deutschland treffen 9 Leute von 10 die Töne. Und in China vielleicht umgekehrt. Also da treffen die 9 Leute von 10 die Töne nicht. Und von daher ist das Chor-Dasein hier in China eigentlich schon so eine Sache. Ne? Also da bringt auch die ganz viele Menschen nicht, weil die haben einfach keine Interesse da. Also die Interesse an das Chor ist einfach viel weniger wie jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also ich und dadurch, dass eben seit meiner Generation hier Einzelkinder sind, also ist das Gruppengefühl, das fehlt irgendwie ganz viel. Das fehlt einfach.
Ja, das ist jetzt super interessant, was du sagst, weil wir haben ja gerade ganz viele tolle Chöre auch gehört bei dem Chorfestival in Qingdao und auch bei dem Wettbewerb. Und unser Eindruck ist eigentlich, dass hier total singfähige Gruppen zusammenkommen. Aber natürlich haben wir nicht so den Einblick in die Breite der Gesellschaft. Ich würde auch ein bisschen vielleicht sagen, dass nicht 9 von 10 in Deutschland die Töne treffen. Aber wir arbeiten natürlich auch an einem guten sozusagen Prozentsatz. Was vielleicht noch spannend ist, ist ein bisschen die Frage, was sich hier die Kulturorganisation, die das hier organisiert, was vielleicht so die Hoffnung ist mit der Idee, dass wir eingeladen sind als Referentinnen und als Referenten, was können wir beitragen zu der Chorkultur hier? Hast du da vielleicht einen Gedanken dazu?
Das Zusammensingen im Chor ist eigentlich was Westliches. Ja, also wegen der Harmonie und Ganze, das haben wir ja vor ein paar Tagen erst besprochen, weil chinesische Musik ist linear, das ist melodisch, ja, also es ist eigentlich, alle singen zusammen eine Melodie, also von der Harmonie her, die Leute denken nicht in Harmonie, sagen wir mal so, und die hören das auch nicht, also wenn sie im Chor singen, wenn sie da mal die Töne treffen, dann finden sie es auch ganz toll. Von daher ist es etwas, wo wir noch ganz viel von der westlichen Welt mitnehmen müssen. Und ich denke, es bringt da ganz viel, dass ihr hier seid. Also und die Leute eben auch näher bringen, was da eben noch mehr ist, als alle zusammen, einfach nur alle zusammen zu singen. Es gibt auch, dass sie es wissen, dass es verschiedene Arten gibt, wie man zusammen singt und wie viel Freude man tatsächlich dabei empfinden kann.
Ja, das ist super spannend. Sabine, vielleicht für dich so die Frage, du bist ja jetzt auch nicht das erste Mal in China und bist auch schon mit dem Chor in die asiatische Welt gereist und vielleicht kannst du doch noch mal so ein bisschen sagen, was sind so deine Erkenntnisse, die du vielleicht von dieser Reise mitnimmst oder neue Erfahrungen, die so für dich wichtig geworden sind auf dieser Reise?
Also man wird ja zunächst mal empfangen wie der Kaiser persönlich. Man wohnt in 5-Sterne-Hotels, man kriegt ständig das köstlichste Essen vorgesetzt und so weiter. Also man fühlt sich die ganze Zeit sehr geehrt, dass man da ist und sehr freundlich empfangen. Das ist bei allen Reisen so gewesen. Und auf der anderen Seite möchte man ja dann auch ganz viel geben von dem, was man so als Erfahrung in seinem chorischen Leben gemacht hat und auch von dem, was man an Methoden entwickelt hat, die griffig sind, die funktioniert haben. Und dann stößt man eine ganz merkwürdige Mauer, weil das eigentlich, man kann, es funktioniert nicht. Man kann das, was man weitergeben möchte, es funktioniert irgendwie mit den Menschen, die das kriegen, also in Workshops meinetwegen eine Gruppe von Leuten, die den Workshop besuchen. Aber dann stoppt es. Also dann geht, es entwickelt sich nicht weiter. Es sind keine Leute da, die das multiplizieren könnten, dass die, also meinetwegen Musiklehrer, die den Workshop besuchen, dann in ihre Schulen zurückgehen und sagen, guck mal, ich habe das und das gelernt, wollen wir das auch mal versuchen, sodass sich die Sache so ganz allmählich immer weiter verbreitet. Also ich bin jetzt das dritte Mal in China und es hat noch nicht funktioniert. Das ist eine Frage der Organisation. Ja, welche Leute besuchen meine Workshops? Da gab es wirklich absurde Situationen. Man zappelt da auf der Bühne mit einem tollen Chor herum und im Publikum sitzt niemand. Also was soll das? Und das, also vor die Frage waren wir hier einfach jetzt auch aktuell ganz akut gestellt. Und trotzdem, die Atmosphäre ist sowas von freundlich und die wenigen Menschen, die man erreicht, sind sowas von euphorisch und wissbegierig und möchten auch was verändern und wollen dazulernen und so weiter und so weiter. Aber das ist im Moment mein akuter Eindruck.
Eine Frage, vielleicht nochmal anknüpfend an diese Gedanken von der, was du gesagt hast, von dieser Ein-Kind-Gesellschaft, weil du ja beschrieben hast, dass Gruppe so erstmal kein Ding ist, was sich so erschließt, vielleicht so natürlich aus dieser Sozialisation. Unser Eindruck ist ja wiederum, dass dieses kollektive Agieren aber total stark ist. Also wenn man sagt, stellt euch mal auf, dann gibt's sofort eine Formation, in die alle gehen. Also das, was bei uns in Deutschland schwere Arbeit ist, dass alle wissen, wo sie stehen, wo wir manchmal das Gefühl haben, die müssen auch sozusagen verstehen, was die Gruppe ihnen schenken kann, wenn sie da ihren Platz finden, ist auf eine andere Art hier wiederum total stark installiert, ohne dass vielleicht die individuellen Bedürfnisse so einen Raum haben. Also die stehen da stramm 2 Stunden im Workshop auf der Bühne und kein Kind muss mal aufs Klo, kein Kind lässt sich mal hinfallen und sagt, ich kann jetzt nicht mehr stehen, sondern die haben so eine Disziplin, da die, wie soll ich sagen, so die Fassung zu wahren. Das ist so eine interessante Beobachtung, was du dann wiederum beschreibst aus diesem, dass Gruppe nicht so ein sichtbaren Wert für sie eigentlich hat und gleichzeitig sind sie immer in Gruppen, funktionieren sie ständig in Gruppen, Konstellationen, ja, so gut sortiert. Das ist interessant. Vielleicht hast du dazu noch mal einen Gedanken oder eine Beobachtung.
Das ist sehr einfach. Die Kinder in China werden von klein auf darauf getrimmt, zu funktionieren. Die haben Disziplin, die sitzen seit dem Kindergarten in Reihen, die haben zu gehorchen. Es gibt dann auch in der Unterricht nicht mal so, ich gehe mal aufs Klo. Da müssen sie die Zeit einfach aushalten, bis die Stunde zu Ende ist. Weil es sind 40 bis 60 Kinder in einer Klasse. Wenn mal jeder aufs Klo geht, wenn er will, da hast du eine Chaos. Und dadurch, dass es eben immer so viele Menschen gibt, ist die Disziplin einfach sehr wichtig. Ja, und das ist dann einfach auch das, was den Kindern quasi, sage ich mal ganz traurig, die Seele nimmt. Also du siehst in den Kindern heutzutage in deren Augen keine Leuchten mehr. Kein Leuchten. Und da hilft dann auch noch so viel Scheinwerfer, noch so viel Fernlichter. Da kommt keine Freude auf. Nicht so einfach.
Direkt darauf ein Gedanken. Also Gudrun und ich, wir sind eigentlich hergefahren ganz stark auch mit dem Wunsch, mit Kindern und Jugendchören wieder so etwas wie Kreativität zu installieren, mit dem Zauberwort Improvisation. Und wir haben uns beide sehr viel Gedanken gemacht in der Vorbereitung auf diese Reise. Was können wir mit denen machen, wo sie mal ins Improvisieren geraten, auf sich selbst gestellt sind und unabhängig von Input selbst ins Musizieren geraten, eigenverantwortlich. Dann haben sich die Workshops immer weiter reduziert und das ganze Summercamp ist ja dann auch ausgefallen, wo das hätte stattfinden sollen. Aber wir haben doch beide was versucht, ganz reduziert. Und dann ist, finde ich, immer das unglaublich tröstliche Phänomen, wenn man sieht, man eröffnet einen winzigen Improvisationsraum. Und es dauert einen Moment, man muss ein klein wenig diesen Moment aushalten, wo nichts passiert. Und wenn man diese Schwelle überwindet und genug Geduld an den Tag legt, dann geht was los. Und dann plötzlich kommt die kindliche oder sagen wir auch jugendliche Fantasie und all das, was da schmort in den Gehirn, kommt eben doch raus. Und wenn man dann noch hätte weiterarbeiten können ohne Zeitdruck, ich bin mir sicher, es wäre explodiert. Wenn man die Freiräume dafür schafft, in einem engen musikalischen Raum, dann geht es eben doch. Und jetzt sage ich was sehr, sagen wir mal, Anspruchsvolles. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass über die Musik und die musikalische Freiheit auch eine persönliche Freiheit entstehen kann. Das ist ein heiliger Satz, aber das ist meine Hoffnung.
Ja, das ist ein sehr schöner Satz. Ich glaube, dass im gemeinsamen Musizieren ja wirklich ganz viel sich widerspiegelt von, wie wir eigentlich miteinander leben wollen und wie wir uns selbst in Verbindung mit der Gemeinschaft erleben wollen. Und ich finde, das war sowas, was wir auch in den Workshops ja so extrem wahrgenommen haben, dass es keine Gewohnheit darin gibt, eigene Entscheidungen zu treffen. Also das war wirklich, also sehr, sehr auffällig. Also wenn es darum ging, wir haben verschiedene Bewegungsspiele, Stimmspiele, Liedeinstudierungen gemacht. Und sobald, also alle machen immer dasselbe. Und wenn das Muster aufgebrochen wird, dann ist erstmal ganz große Verwirrung und da und man fällt sozusagen aus diesem Muster heraus in einen Raum, den man noch nie betreten hat. Ein Gefühl entsteht. Und wie Sabina aber gerade ja auch beschrieben hat, ist es total spannend gewesen, auch zu erleben, dass wenn man dann nicht nachlässt und da weiter dran bleibt, dass dann plötzlich doch sich etwas löst und auch man gemerkt hat, dass es so eine Freude gibt, selber zu entscheiden, was weiß ich, wann steige ich ein, wie hören wir auf. Wir haben so verschiedene kleine Gruppenimprovisationen gemacht mit Bewegung und mit Melodie, Schnipseln oder wie auch immer. Und dass es sehr ungewohnt ist, aber nicht aufzulösen oder nicht zu heben, diesen Schatz. Das macht ja auch wirklich Hoffnung oder zeigt irgendwie, dass Kinder und Jugendliche quasi eigentlich diese Kraft so in sich tragen und es sich einfach lohnt, das zu nähren und das freizuschaufeln. Ja.
Naja, jetzt hast du eigentlich die Frage, die du vorhin gestellt hast, selber beantwortet. Warum seid ihr hier oder wozu seid ihr hier gut? Ne? Also natürlich sind diese Improvisationsfähigkeiten von den Kindern da. Die sind nur ganz tief begraben. Und ich denke, ihr habt einfach die Möglichkeit und die Methoden dazu, es wieder hervorzurufen aus den Kindern, aus den Tiefen, wo sie diese Fähigkeit eben begraben haben.
Ja, das schaffen wir jetzt in den Workshops mit, sagen wir, 30 Kindern oder Jugendlichen. Aber das ist ein Klacks. Was wir eigentlich vorhatten war, da sitzen 30 mindestens oder 100.000 Musikpädagogen im Publikum oder machen tatsächlich auch selbst die Erfahrung, was noch viel tausendmal wichtiger ist, dass auch in Erwachsenen lebt ja noch die kreative Ader. Aber dazu ist es eben leider nicht gekommen. Ja, das ist so schade.
Naja, deswegen werde ich jetzt diese Aufgabe einfach an mich nehmen und das Ganze auch mit meinem Chor zu arbeiten und es dann auch in den Social Medias rauszubringen, dass ganz viele Leute davon erfahren.
Ja, das unterstützen wir natürlich sehr und finden wir super. Ja, also das war jetzt schon so ein spannendes Thema, dass man darüber jetzt schon sehr lange weiterreden könnte. Ich würde jetzt trotzdem nochmal umschwenken auf das Thema Klangkultur. Wie unterscheiden sich jetzt die Klangkulturen, also in der Chortradition oder was wir jetzt auch gehört haben in den Chören in Deutschland und in China? Und ich glaube, da ist ja auch die chinesische Sprache irgendwie ein wichtiger Aspekt, wie sich der Klang manifestiert hier. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen? Ja, ich glaube, das wäre, glaube ich, nochmal interessant.
Also, die chinesische Sprache ist nicht wie die westliche Sprache, Deutsch, Englisch, sogar Italienisch. Also die westliche Sprache geht in Legato, sagen wir mal so. Mhm. Also die westliche Sprache geht in Legato und chinesische Sprache ist nicht Staccato, aber vielleicht Marcato. Ja, also wir haben Zeichen und jedes Zeichen ist eine Silbe. Ja, und das meiste hängt dann auch noch davon ab, in welcher Region du bist. Also manche Dialekten, die sind ganz furchtbar. Also die auszusprechen und zu singen ist, das kann man nicht anhören. Ja, und das Beste ist einfach im Mandarin zu singen, klar. Aber eben, wo ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben Zeichen, das sind dann 我今天外面的天气很好. Ah, das sind jedes einzelne Wort. Und die dann zu verbinden, in Legato zu singen, in Linie zu singen, in einem Atem diese Bum, 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 Bum zu verbinden, das ist dann schon eine Sache, die man im westlichen Welt jetzt, eine Arbeit, die man schon mal nicht hat. Ja, also man sagt, okay, wir singen das Legato und dann ist die Sprache aber an sich schon Legato. Ja, da muss man nur ein bisschen sagen, okay, wir ziehen jetzt einfach jedes Wort ein bisschen länger und der Atem geht von vorne bis hinten und dann passt die Sache schon. Und hier muss ich also meiste Zeit, wenn ich mit vor allem ältere Menschen arbeite, da muss ich schon von Silbe zu Silbe mit denen durchgehen. Also von Silbe zu Silbe, das ist schon ganz mühsam. Da hast du von einer Stunde quasi die Hälfte der Zeit kaust du mit denen jedes Wort durch. Ja, und dann kaust du da eine halbe Stunde rum, dann singen sie mal und dann kommen sie eine halbe Stunde später, dann kaust du wieder von vorne rum. Also ich fühle mich meistens wie so ein Wiederkäuer, weil die ganze Zeit du dieselbe Sache durchkaust, manchmal über Jahre hinweg. Also es ist schon ganz furchtbar. Furchtbar.
Es wäre natürlich total spannend, wenn du zum Beispiel einfach ein ganz kleines Kinderlied auf Chinesisch, könntest du uns das einmal vorsprechen und vorsingen, damit wir das so ein bisschen, diesen Sprachklang ein bisschen besser verstehen. Auch mit diesen, es gibt ja, wir waren ganz fasziniert von bestimmten Lauten, die es einfach in der Sprache gibt, die tatsächlich gesungen werden, von denen wir denken, die sind unsingbar. Also es hat da auch was so was von experimenteller neuer Musik. Da gibt es, glaube ich, sehr viel Potenzial. Das könnte man nochmal total ausreizen. Also es gab ja auch ein paar Chöre, die sowas da haben anklingen lassen. Das war dann wirklich richtig spannend, fand ich auch im Sinne eines musikalischen Umgangs mit diesen Sprachklängen.
Also da mache ich jetzt einfach mal ein ganz populäres chinesisches Lied. Das heißt Ru Yuan, ja. Baba, Ru Yuan. Also normalerweise sollte es ungefähr so sich anhören. Ni shi yao yao de lu, shan ye da wu li de deng. Wo shi hai tong a, zou zai ni de yan mou. Ah, wenn das jetzt dazu kommt, also Meine Studenten können das problemlos singen, weil die das dann auch hören und die ihre Ohren funktionieren einfach besser, finde ich. Also die älteren Menschen, wenn die das singen, ja, ni shi yao yao de lu, shan ye da wu li de deng, wo shi hai tong a, zou zai ni de yan mou. dann kommen sie dann mit solche Aussprachen. Also da hört ihr schon den Unterschied, ne? Also das ist schon krass. Also man kann diese Sätze tatsächlich in Legato singen und dann auch ziemlich weich und gebunden. Aber das ist eben in den chinesischen Kulturen nicht drin. Also die älteren Menschen sind so quasi aufgewachsen mit Musik wie dong 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 dong. Also Preis, alles möglich. Also eigentlich das meiste handelt sich davon, China anzupreisen, ja. Also ganz selbst das chinesische Hymne, ja, das ist so wom bom 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 bom, alles ist so. Also die sind mit solcher Musik aufgewachsen, die wissen meistens nicht, wie Legato funktioniert. Ja. Und dann das westliche Musik dann beizubringen oder es in unseren Ohren schön zu singen, ist dann schon eine Umstellung. Ja.
Also da sieht man doch wieder, wie stark die Muttersprache das Singen beeinflusst. Also das ist mir das erste Mal aufgefallen bei einem Wettbewerb, wo ganz viele osteuropäische Chöre am Start waren, aus Russland, aus Ukraine und so weiter. Also was ich hier so als Westeuropäer gehört habe, war tatsächlich diese Laute, die wir gar nicht haben, wie dieses ganz kehlige, boah, kommt zwischendurch, explodiert gleich das Mikro, was fast an jedem Satzende, boah, oder ha, dieses ha, was die Männer, ha, höre ich andauernd und solche Sachen. Und ganz kehlige Laute, wo wir immer versuchen, in der Gesangspädagogik den Kehlkopf möglichst eben runterzuhalten, damit die Stimme frei laufen kann und so weiter. Das passiert hier überhaupt nicht. War für mich einfach ein total interessantes Erlebnis, diese Original, also einfach anhand des Unterschiedes, die Stärke des Einflusses der Muttersprache auf die Stimmgebung zu hören. Und noch nur kleiner Kommentar zu dem, was du über das Staccato und das Legato gesagt hast. Ich empfinde unsere deutsche Sprache als überhaupt nicht Legato. Wir sind so mit Konsonanten gespickt, dass es nämlich eigentlich genauso schwer ist, wenn ich singe, Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. So singen ja unsere Kinder auch in der Kita und so weiter. Daraus dann zu machen, Hänschen klein ging allein in die weite. Ja, weißt du, das ist dieselbe Schwierigkeit. Da wäre es jetzt mal interessant zu gucken, wie sind vielleicht gemeinsame Methoden zu entwickeln. Man hat ja offenbar dasselbe Ziel, nämlich ein schönes gesängerisches Legato. Auch witzig, ja?
Ja, das ist total spannend. Vom Kopf weiß man, dass die Muttersprache so viel Auswirkungen hat, aber es war nochmal so deutlich erlebbar, wirklich. Das fand ich auch richtig spannend. Und auch, dass eben diese Verankerung der Sprache im Körper und in der Kehle und im Mundraum, dass die irgendwie so krass installiert ist, wie wir vielleicht manchmal auch gucken, wie kriegen wir dann die Stimme in den Körper. Also die klingt ja schon sehr körperlich, aber es fehlt dann halt die Mischung nach oben sozusagen. Und daran zu arbeiten, ist wahrscheinlich so eine Aufgabe. Ja, vielleicht noch mal eine letzte Frage. Also das Thema ja von diesem Podcast ist ja so das Thema musikalische Bildung. Und du hast dazu ja auch schon ein bisschen was gesagt. Vielleicht gibt es noch was du ergänzen möchtest, wie musikalische Bildung in China organisiert ist oder wie wir uns das vorstellen können. Auch gerne im Verhältnis zu Deutschland oder, ja.
In China wird viel gesungen und gerne gesungen. Also das ist eine Freizeitbeschäftigung für die Leute, in KTV zu gehen und die Seele alles rauszuschreien und alles rauszulassen. Das ist eine Art, wo sich alle gerne tun. Aber ich denke, was fehlt, ist die Allgemeinbildung, was die Musik einem Menschen bringen kann. Das ist einfach das, was sie nicht wissen, also was die Musik einem Kind bringt, wenn es jeden Tag singt, wenn es viel hört, wenn es die Möglichkeit hat, zusammen damit zu arbeiten, damit aufzuwachsen. Dass die Musik einfach ein Teil von einem Menschens Seele ist. Also die Musik tatsächlich dann auch wertzuschätzen, wirklich. Dass die Kinder mit Musik aufwachsen, was denen tatsächlich was bringt. Also dieses Mindset fehlt.
Jetzt vielleicht als allerletzte Frage, könnt ihr eine Vision für euch formulieren, was ihr euch für die musikalische Chorlandschaft in China wünscht.
Also meine Vision für China hier oder für das Projekt finde ich einfach, dass wir dieses Chorfestival im Sinne von so ein ähnliches wie Chorcom oder dein, also Symposium Junge Stimmen, dass wir sowas ähnliches hier in China aufstellen können. Das wäre meine Vision. Und ehrlich gesagt, diese Reise hier hat mir persönlich sehr, sehr viel gebracht. Mir hat einfach die Zukunft gefehlt. Also ich habe nirgendwo eine Richtung gesehen, wo ich dann auch hinarbeiten könnte. Also ich bin die ganze Zeit nur am Rodeln und am Rumzappeln, und aber nichts kommt dabei rum. Und ich denke, an diesem Projekt kann ich jetzt meine Energie investieren und dann kommt dann dabei auch was raus. Und das ist das, was mir persönlich an Visionen Kraft gibt.
Alle Forschung der Welt zeigt, dass Musik machen so gut ist für den Menschen. Es steigert die Intelligenz, es steigert die soziale Kompetenz, es steigert die Gesundheit. Überall weiß man das, überall hat man diese Forschungen, diese Studien gemacht. Es ist belegt. Nur, es kommt nicht an bei den Menschen, die zu entscheiden haben, was fördern wir in unserer Gesellschaft? Wo gibt eine Regierung das Geld hin? Das ist eine furchtbare Sache im Moment, und ich glaube, das ist ja leider bei uns in Deutschland auch so, dass wir in den Schulen keine Musiklehrer mehr haben, dass der Musikunterricht ständig ausfällt, weil er ja vielleicht doch leider nichts wert ist. Man kann ihn nicht essen, man kann damit nicht heizen, und deswegen ist er im Moment und gerade jetzt, wo viele Krisen herrschen, nichts wert. Und meine Vision oder mein Wunsch wäre, dass die vielen positiven Ergebnisse, die man in der Forschung bereits geliefert hat, dass die endlich eingehen in die praktische Umsetzung, dass die eingehen in das gesellschaftliche Leben und dass nicht nur immer theoretisch darüber geredet wird, sondern dass wir es endlich wieder machen. Und dann wächst auch wieder eine neue musikalische und auch womöglich friedvolle Kompetenz.
Super, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wir dieses Gespräch haben durften. Ich hoffe, dass du von dieser Folge etwas für dich mitnehmen konntest und ein bisschen Inspiration erhalten hast. Und natürlich freue ich mich wie immer, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, wenn du ihn abonnierst, ihn weiterempfiehlst, ihn kommentierst, ihn teilst, ihm ganz viele Sterne gibst oder wie auch immer. Das hilft diesem kleinen Projekt weiter zu wachsen. Und ansonsten ist jetzt ein bisschen Sommerzeit und ich hoffe, dass du schon vielleicht in deinen Sommerferien bist und eine schöne Zeit verbringst. Dieser Podcast macht jetzt eine kleine Pause und ist in 4 Wochen wieder am Start. Also eine Folge macht Sommerpause und in 4 Wochen geht's weiter. Bis dahin natürlich keep on singing, Lagerfeuer, in den Bergen, am Meer, wo auch immer du bist. Und bis bald, Gudrun.